Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wir müssen heute mal ein kleines Stöckchen in eure digitalen Speichen werfen und sagen, dieses Online-Geschoppe, Leute, wer zahlt da eigentlich den Preis? Wissen wir eigentlich alle, oder? Es sind die Zusteller, die uns die Pakete nach Hause liefern und über die wir aber trotzdem eigentlich fast immer meckern. Einer von diesen Zustellern ist Christian und er erklärt uns in diesem Ab 21 Podcast, dass er am Tag bis zu, Achtung, 500 Stockwerke hoch und runter rennt und dafür im Monat gerade mal ein bisschen mehr als 3000 Euro brutto bekommt. Was schon sehr viel ist im Vergleich zu anderen Kollegen, wie wir auch erfahren werden in diesem Podcast. Johannes Bröckers hat deswegen ein Anti-Amazon-Buch geschrieben, weil er sagt, ohne den US-Konzern müssten nicht so viele Menschen schlecht bezahlte Lieferjobs annehmen. Christian, ein anderer als vorhin, der hat so einen Job mal für 3 Monate angenommen bei einem Essenslieferdienst und da musste er erstmal Geld investieren, um überhaupt liefern zu können. Der Irrsinn Liefer- und Paketdienste. Wir klicken, andere liefern, wie wir es uns bequem machen. So haben wir unsere Ab 21 heute genannt. Und nein, natürlich müsst ihr jetzt nicht alles wieder abbestellen oder zurückschicken. Ihr müsst gar nichts ändern an eurem Konsumverhalten, aber nachdenken über die Zustände, das ist ja erlaubt. Am Mikro begleitet euch dabei Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Wir appellieren heute an euer Gewissen. Was denkt ihr? Was verdient ein Mann oder eine Frau, der euch heute das Weihnachtsgeschenk für euren Freund, für eure Mutter oder für eure Schwester gebracht habt? Habt ihr eine Ahnung? Wenn er als Aushilfe angestellt ist, sind so knapp über 2000 Euro brutto im Monat. Ist er aber so richtig angestellt, zum Beispiel bei DHL, dann geht es eher so Richtung 2,6, manchmal vielleicht sogar 3000 Euro. Das geht hervor aus einer offiziellen Antwort der Arbeitsagentur auf Anfrage einer Bundestagsabgeordneten der Linken. Das ist, gemessen an dem Stress und gemessen an den Gewichten, die Paketboten rumschleppen, viel zu wenig. Das wissen wir. Bei mir im Studio ist Christian als Paketbote seit 27 Jahren festangestellt bei DHL. Christian, du bist also tendenziell einer von den eher Glücklichen, oder?
Oh ja, das kann man wirklich sagen.
Bestellst du denn selber auch mal im Netz was und lässt es dir von deinen Kollegen liefern?
Hin und wieder doch mal schon ausgefallene Artikel oder so, wo ich nicht ins Kaufhaus komme. Das ja.
Und hast du dann ein schlechtes Gewissen?
Nein, eigentlich nicht, weil ich wohne in einer sozusagen in einer Einfamilienhaussiedlung. Also da braucht er bei mir keine Treppen laufen. Ansonsten, wenn ich weiß, es kommt mit DHL, dann versuche ich es doch an eine Packstation zu schicken. Ich bin da selber Kunde.
Sehr vorbildlich. Wie bist du zu DHL gekommen? Ist das dein Traumjob?
Sozusagen eine Berufsänderung. Ich habe mal im Maschinenbau angefangen und dann kam halt die Wende und wir mussten uns alle neu orientieren. Eine Annonce in der Zeitung und ich dachte, na, Paketbote gesucht, jung, dynamisch, flexibel, fängst du mal an. Damals war ich's, jedenfalls jung und dynamisch, jetzt bin ich nur noch flexibel.
Also wenn ihr ihn sehen würdet, würdet ihr sehen, da ist viel Power auf jeden Fall.
Ja, danke.
Aber nochmal die Frage, ist es dein Traumjob? Ich meine, 27 Jahre in einem Job zu bleiben, da muss man auf jeden Fall irgendwas mögen an dem Job.
Man ist gezwungen oder man kann sich selbst organisieren und diese Mischung zwischen frühmorgens und zur Verabrechnung im Nachmittag im Team zu arbeiten und draußen aber sein eigener Herr zu sein und seine Arbeit selbst zu organisieren, das macht Spaß.
Das findest du gut. Wie hat sich denn in diesen, ja doch schon einigen Jahren, das Ansehen von Paketboten verändert aus deiner Sicht?
Also in der Umfrage unter Kunden, auch wenn man es so hört im Gespräch mit denen, war der Zusteller als solches eigentlich immer gut angesehen. Man hat zwar auf die Post gemeckert und auf die anderen Zustellunternehmen, aber wenn es um den Zusteller direkt ging, der direkt mit dem Kunden zu tun hatte, das war immer der Gute. Die Post ist nicht so gut, aber unser Zusteller, der ist immer top.
Mhm. Hast du noch nie erlebt, dass dich irgendjemand beschimpft hat oder irgendwas nach dir geworfen hat oder... irgendwas, irgendein schlechtes Erlebnis, was du in diesen 27 Jahren mal hattest?
Ja, doch, kam durchaus schon mal vor. Wenn man parkt, gerade in Wohngebieten, kann es schon mal sein, dass man, muss man ja meistens oder oft in zweiter Reihe parken. Hm. Und du bist im Haus mit mehreren Sendungen, dauert natürlich ein paar Minuten, kommst du runter, steht ein Kunde da, ich muss ganz schnell weg und du parkst mich hier zu und bla bla bla. Und dann kann es auch schon mal vorkommen, dass man, naja, arg angegangen wird, aber dann behält man die Ruhe und sagt, ja, natürlich fahre ich für Sie gerne nochmal weg.
Natürlich, und morgen bringe ich Ihnen auch gerne wieder das Paket,
genau.
Sie lieber Kunde. Du bist in einem Gebiet in Berlin, was sehr viele Hochhäuser hat, sehr viele Neubauten aus der DDR noch Neubauten.
Ja, ja. Ne?
Ist das ultra anstrengend und hast du einen Schrittzähler dabei?
Ich hatte es mal mit einem Schrittzähler probiert, der hat aber nach wenigen Tagen den Geist aufgegeben.
Zu viele Schritte.
Technisch gesehen wahrscheinlicherweise, es war auch einer aus einem Discounter, also sicherlich keine App-Uhr, sondern eine Smartwatch oder so. Aber in der Regel kommt man auf locker 500 bis 700 Etagen, die man jeden Tag rauf und runter rennt und freut sich über jedes Haus, wo denn doch mal ein Fahrstuhl ist, und dann fährt man auch bis zur dritten Etage mal mit dem Fahrstuhl, einfach mal, um die Knochen zu entlasten.
Hast du irgendwie über die Jahre irgendwelche Leiden dir schon zugezogen durch die Arbeit?
Man versucht es zu unterdrücken. Natürlich merkt man die Belastung im Rücken, in den Knien. Man spart sich eigentlich das Fitnessstudio.
Okay. Ihr Paketboten untereinander, seid ihr ein gutes Team? Mögt ihr euch oder stellt ihr euch gegenseitig auch mal ein Bein?
Also ich kann natürlich nur über unseren Zustellbereich sprechen, und da muss ich sagen, sind wir doch wie so ein eingeschworenes Team. Also man sitzt früh morgens zusammen, bevor die Arbeit losgeht, trinkt zusammen Kaffee, schnackt, spricht über Gott und die Welt, die Familie, teilt Probleme aus, und dann heißt es eben losgehen. Und auch natürlich kommt es vor, dass der eine oder andere doch mal stark belastet ist mit seiner Arbeit, und dann telefoniert man untereinander mal, und wenn einer das doch mal geschafft hat, früher fertig zu sein, kann schon mal vorkommen, dass der andere Kollege dann rüberfährt in seinen Bezirk und ihm nochmal hilft, damit er auch rechtzeitig fertig wird.
Und dann nimmt man ihm die paar Pakete ab.
Genau.
Habt ihr so eine Mindestzahl, die ihr abliefern müsst pro Tag?
Wir haben keinen Bemessungstarifvertrag, aber das Unternehmen hat natürlich eine gewisse Maßgabe und sagt sich, also in einem Privatbezirk möchte man schon im Durchschnitt 150 bis 200 Pakete, kommt auf die Struktur des Bezirkes an, zustellen. Ja.
Wahnsinn, das ist ja schon recht viel. Ist dann das Auto voll bis oben hin? Oder?
Es kommt auf die Volumina Pakete an. Es gibt natürlich kleine Sendungen, die können natürlich auch 30 Kilo haben, wenn da drei Hantelscheiben drin sind. Aber natürlich freust du dich über jede Kiste, wo nur eine CD drin ist oder wo du weißt, okay, das ist so leicht, da können nur zwei Blusen oder sowas drin sein. Aber es geht natürlich auch bis 31,5 Kilo hoch.
Und jetzt für uns als Kunden, wie können wir es schaffen, dass wir nicht zum 3 Kilometer entfernten Paketshop gehen müssen, der dann sowieso nicht offen hat?
Wenn man die Möglichkeit hat und das gerne machen möchte, kann man sich kostenfrei an die DHL-Packstation anmelden, und die Sendung, wenn man weiß, die kommt per Post, kann man die eben direkt dahin zustellen lassen. Oder man gibt online, wenn man sich hat, online kostenlos registrieren lassen, den Nachbarn oder einen Wunschempfänger im Haus als Ersatzempfänger an, dann braucht der Zusteller nicht unbedingt suchen, wenn die Schmitten nicht da ist, ist denn die Müllern da, Lehmann oder Schulze, die was abnimmt.
Du bist fest angestellt bei DHL, also hast eben schon gesagt, eher einer der Glücklichen. Gerade gibt es ja eine Menge Berichte über Kollegen aus Subunternehmen oder Subunternehmen bei DHL oder auch bei anderen Konkurrenten. Da werden Preise aufgerufen, die für jene ferner liefen. Wie siehst du diese Entwicklung?
Eigentlich traurig, weil die Kollegen machen denselben Job anstrengend, den wir auch tun. Und werden im Endeffekt im wahrsten Sinne des Wortes in meinen Augen ausgebeutet. Also eine gewisse Stücklohnbezahlung nur ist nicht gerade sehr federführend.
Also ich habe einen Bericht gesehen, der ist, glaube ich, von den Kollegen vom WDR aus Ende 2017. Und da sagte jemand, wenn Sie einen guten Tag haben, dann schaffen Sie einen Stundenlohn von 6,50 Euro. Und wenn Sie einen normalen Tag haben, sind Sie eher so bei 3 bis 4 Euro. Das ist ja noch nicht mal nahe dran am Mindestlohn. Wie soll man denn mit sowas leben können?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht. Und meistens ist es denn so, dass auch die Leute dann als Aufstocker irgendwo auflaufen.
Du bist in einer Gewerkschaft organisiert.
Ja, bei Verdi.
Was macht ihr dagegen?
Wir können im Endeffekt von unserer Seite aus nur darauf drängen, dass zum Beispiel die Bundesnetzagentur überprüft die Sachen. Es laufen ja auch Sachen wie mit dem Herrn Wallraff, die sich dann da sozusagen undercover einschleusen und dann auch Probleme aufdecken. Und wir versuchen natürlich auch, diese Diskussion in die Öffentlichkeit zu bringen.
Deswegen bist du ja auch hier. Sind denn deine Kollegen von den anderen Paketzustellern neidisch auf dich als DHL-Original? Oder auch sogar deine Kollegen bei DHL, die bei Subunternehmen angestellt sind?
Natürlich gibt es da Probleme, wenn man nebeneinander steht und mehrere Leute dieselbe Arbeit machen und im Endeffekt man hat 3 unterschiedliche Verdiensthöhen. Natürlich kann man nichts dafür, wenn einer schon 20 Jahre und länger dabei ist und dementsprechend in den Lohnstufen automatisch gestiegen ist, und ein Kollege, der erst 3 oder 4 Jahre dabei ist, er hat sozusagen mit dem Einstiegslohn seinen Lebensunterhalt zu betreuen.
Also hatten wir vorhin schon, wie ihr euch untereinander versteht. Du hast gesagt, ihr seid quasi eine große Familie, ein gutes Team. Aber wenn man weiß, ich mache dieselbe Arbeit wie mein Kollege Christian, der ist 27 Jahre dabei, ich bin 2 Wochen dabei, aber letztlich bringen wir halt beide Pakete zu den Leuten und kriegt aber ein Tausender weniger vielleicht. Sorgt das nicht für Stress? Also wenn es nicht so gut ist, ist es ja schön.
Im Hintergrund schon, vielleicht schon, aber ja. Offiziell spricht man nicht darüber. Also der blanke Neid als solches kommt eigentlich unter den Kollegen nicht auf.
In einer Zukunft, hören wir immer wieder, werden Paketzusteller gar nicht mehr benötigt werden, weil Drohnen zu 100% vor deine Augen rollen.
Irgendwer muss die Drohnen ja dann auch steuern.
Ja, kannst du sowas?
Persönlich habe ich nicht so ein Fluggerät, weil ich davon nicht viel halte.
Okay, aber hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn diese Zukunft morgen vor der Tür steht und du nicht mehr gebraucht wirst?
Es gibt ja Betriebsversuche, wo irgendwie so einen kleinen Roboter angeblich ja schon dem Zusteller hinterher die Treppe hochlaufen und die schweren Sendungen tragen. Aber so eine Sachen sind alle im Anfangs- und Ausprobierstadium und ich sehe da eigentlich keine Probleme für unsere Zukunft als normale Zusteller, die wir als Menschen unterwegs sind.
Okay, dann wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Jetzt haben wir ganz viel Schlechtes und Deprimierendes auch ein bisschen zum Teil über deinen Beruf gehört. Aber du stehst hier seit einer guten halben Stunde bei mir im Studio und grinst eigentlich die ganze Zeit. Ich habe den Eindruck, du bist sehr zufrieden mit deinem Job, auf eine Weise auch.
Ich habe mich irgendwie damit auch abgefunden und arrangiert. Und andererseits macht mir, wie gesagt, der Job Spaß. Diese Mischung zwischen Teamarbeit und selbstständigen Arbeiten und so. Das ist eine feine Sache. Und der Kontakt mit dem Kunden. Du lernst im Endeffekt die schwangere Frau kennen, siehst, wie die Kinder groß werden, wenn man in einem Stammbezirk ist. Dann stellt man in der Schule der Kinder zu und dann sagt der Kleine, guck mal, da ist unser Zusteller. Das ist richtig putzig.
Wie kann man dir eine Freude machen als Zusteller?
Ein Lächeln und für den Nachbarn mal eine Sendung abnehmen und nicht sagen, ach, den kenne ich nicht, obwohl die Leute schon miteinander 20 Jahre Tür an Tür wohnen.
Sagt Christian, DHL-Bote in einem Bezirk Berlins, wir verraten nicht, in welchem, in einem Bezirk mit vielen Hochhäusern und wenig Aufzügen, hast du gesagt, ne? Wenig Aufzügen. Vielen Dank, dass du da warst und uns erzählt hast aus deinem Leben.
Gerne.
Als Paketbote.
Deutschlandfunk Nova.
Wir klicken, andere liefern, wie wir es uns bequem machen, ist der Titel unserer Sendung heute. Wir sprechen also über all das, was gerade auf den Straßen los ist. Voll mit DHL, Hermes, DPD, GLS und wie sie alle heißen, Paketzusteller, Karren und abgehetzten Menschen. Der Preis für unsere Bequemlichkeit, ja, den zahlen die Zusteller. Und wir haben mal die gängigen Paketzustellerdienste gefragt, wie bei ihnen die Paketlieferungen so ablaufen, ob sie mit Subunternehmern arbeiten, die ja bekanntlich ihre Zusteller schlechter bezahlen. Wir haben gefragt, ob sie die Arbeitsbedingungen kontrollieren und warum sie eigentlich mit Subunternehmen zusammenarbeiten. Und wir haben gefragt, wie viel ein Paketbote pro Stunde so verdient, nach welchen Kriterien sich dieser Lohn richtet und ob die Lohnspanne auch für die bei Subunternehmen angestellten Zusteller gilt. Insgesamt kann man sagen, es haben fast alle geantwortet in sehr unterschiedlicher Ausführlichkeit. Die ausführlichste Antwort kam von DHL. Da merkt man, das ist noch die alte Post, da haben Leute Zeit. Bei Amazon hat man sich etwas weniger Zeit gelassen. Möglicherweise hat man da einfach sehr dicke Eier und sagt sich, okay, ist uns auch egal, wir müssen ja nichts beantworten. GLS und DPD haben auch geantwortet, UPS und GLS sehr, sehr ausführlich. Und hier die Antworten. GLS und DPD beschäftigen nur Subunternehmer. DPD nennt diese Subunternehmer aber nicht Subunternehmer, sondern Systempartner. Deutschlandweit sind es im Jahresschnitt etwa 11.000. Bei DHL sind kaum Subunternehmer am Start. Nur 2% der Flotte sozusagen sind Subunternehmer. Und da geht DHL angeblich auch jedem Hinweis und jeder Beschwerde in Sachen Mindestlohn oder schlechten Arbeitsbedingungen nach. Amazon Logistics, habe ich schon gesagt, haben sich mit einem Dreizeiler begnügt. Die geben vor, dass sie durch den Einsatz von Subunternehmen, Achtung, wohltätig Arbeitsplätze schaffen. Zitat, in ganz Deutschland schaffen kleine und mittlere Unternehmen Arbeitsplätze für Tausende von Menschen, die Pakete zu Amazon-Kunden bringen. Wir wollen sicherstellen, dass die Lieferpartner ihre Angestellten fair behandeln und alle gesetzlichen Regelungen einhalten. Wie sie das wollen und ob sie das machen und all die anderen Fragen wurden nicht beantwortet, geht auf drei Zeilen auch einfach nicht. Und die Deutsche Post bzw. DHL hat sehr detailliert geantwortet, habe ich schon gesagt, 100.000 eigene Zusteller haben die, 98% davon sind angestellt, sind sozialversicherungspflichtig und werden nach Tarif bezahlt. Angeblich liegt das Lohnniveau auch über dem der Wettbewerber und die Zustellbezirke werden wohl regelmäßig überprüft, um zu messen, ob sie in der gegebenen Arbeitszeit tatsächlich bewältigt werden können. Es gibt Aus- und Weiterbildung, präventive Gesundheitsmaßnahmen angeblich, wurde nicht weiter konkretisiert. Und man hat moderne Arbeitsmittel, also E-Autos in dem Fall möglicherweise. Es gibt aber auch bei der Deutschen Post Subunternehmen DHL Delivery Gesellschaften und da sind dann die Löhne dann doch ein bisschen niedriger. Das haben wir vorhin von Christian gehört. Allerdings sagt DHL, auch die sind attraktiv. Neueingestellte erhalten durchschnittlich einen Stundenlohn von 13,64 Euro. So, dafür schaffen sie vielleicht 10 Pakete in der Stunde oder so. Denkt nochmal drüber nach, wenn ihr das nächste Mal was im Netz bestellt.
Deutschlandfunk Nova.
Ich gebe es zu, irgendwann vergangene Woche habe ich noch was bei diesem Konzern bestellt, auf den mein nächster Gesprächsgast jetzt gleich eindreschen wird. Bei Amazon habe ich was bestellt. Ich bin also nicht wirklich unbefangen, aber wer ist das schon? Immer noch bestellen 34% der deutschen Bücher, fast ausschließlich bei Amazon. 2017 waren es noch 10 Prozentpunkte mehr, ist also ein kleiner Rückgang. Aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, Amazon bleibt ein Gigant. Im Onlinehandel gibt es schließlich nicht nur Bücher da, sondern jetzt auch inzwischen Essen und Tiere und so weiter. Und auf dieses Allgegenwart reagiert Johannes Bröckers äußerst allergisch. Er hat ein Buch geschrieben über das System Amazon und kauft deswegen auch kaum mehr dort ein.
Ich habe, was die Weihnachtsgeschenke angeht, schon vor Jahren einen ziemlich radikalen Schnitt gemacht. Es gibt eigentlich keine mehr. Und die wenigen, die ich besorgen muss, besorge ich dann tatsächlich im stationären Handel.
Warum hast du ein Problem mit online?
Eigentlich finde ich ja online und das, was online bietet, ganz gut und vorteilhaft. Und es ist ja auch deswegen so erfolgreich, weil es unheimlich bequem ist. Aber wenn man dann mal dahinter schaut, was dieser bequeme Onlinehandel für den Kunden, zwar bequem für die ihn sozusagen realisieren und herstellen müssen, bedeutet, sieht die Sache schon ganz anders aus.
Dein Buch richtet sich insbesondere an Amazon und sozusagen das System des bequemen Einkaufens dort. Wann hast du zuletzt bei Amazon gekauft und warum hast du dann zum letzten Mal dort eingekauft?
Ich bin es mir sozusagen gerade am abgewöhnen. Das kleine Buch, was ich geschrieben habe, ging sozusagen von meinem eigenen schrägen bis unreflektierten Konsumverhalten aus. Weil ich habe mich schon öfter gefragt, warum kaufst du bei Amazon ein, obwohl du doch eigentlich weißt, dass sie zu den großen Steuervermeidern gehören, dass sie ihre Mitarbeiter schlecht behandeln und schlecht bezahlen und zudem auch noch zu einer riesigen Datenkrake geworden sind, also unser Konsum- und Kundenverhalten ausspionieren. Warum machst du das? Ja. Mhm. Wir Konsumenten nehmen Amazon ja immer nur als Online-Kaufhaus wahr. Amazon ist aber mittlerweile viel mehr. Es ist ein riesiger Medienkonzern, der selbst Filme und Serien produziert. Mhm. Amazon hat den größten Online-Marktplatz, wo über 2 Millionen Händler ihre Waren anbieten. Und das ist ja eigentlich der stabilste Umsatzbringer für Amazon, die sogenannten Amazon Web Services, also die Rechenzentren, wo wir als kleine Kunden Cloud-Services in Anspruch nehmen können, wo aber auch große Konzerne ihre IT auslagern. Also Amazon bezeichnet sich ja selbst gerne als Allesverkäufer. Das will Jeff Bezos werden und hat es auch schon in weiten Teilen geschafft.
Jeff Bezos, muss man an der Stelle möglicherweise kurz erklären, ist der Chef, der CEO von Amazon?
Genau. Und wenn man sich das anschaut, ist er da weit vorangekommen. In Amerika schon gut 50% des gesamten Onlinehandels. Bei uns ist es so zwischen einem Viertel und der Hälfte. Er ist aber mittlerweile eben auch zu einem Allesbeherrscher im Sinne von Marktdominanz geworden und entwickelt sich zunehmend zu einem Alleswisser über unsere Lebensverhältnisse. Ja.
Das ist alles sehr beeindruckend, was du da jetzt erzählt hast und das ist in der Tat auch auf eine Weise erschreckend. Aber wenn ich jetzt heute beschließe, dass ich morgen gerne ein Buch haben möchte, was mein Buchhändler vielleicht gerade nicht bestellen kann und ich finde es bei Amazon und dann ist es möglicherweise auch noch innerhalb eines Tages da, muss ich dann, wenn ich das alles weiß, tatsächlich darauf verzichten, es dort zu bestellen?
Naja, wenn man konsequent denkt, würde ich sagen, ja.
Also Schaffst du das denn?
Nochmal, ich habe nichts gegen Amazon, also gegen diese Art des Einkaufens. Worüber ich mal eine Diskussion anregen möchte, ist über die Bedingungen, zu denen uns dieser Service angeboten wird. Und da finde ich die Bedingungen nicht okay. Mhm. Und ich persönlich, ja, ich bestelle dann entweder beim Verlag direkt oder es gibt ja mittlerweile auch fast alle Buchhandlungen haben einen Bestellservice, ja. Klar, wir als Kunden können ja entscheiden und sagen, Amazon, solange du hier keine anständigen Steuern bezahlst und deine Arbeiter nicht gut bezahlst und behandelst und wir mal über den Datenschutz geredet haben, mache ich mal eine Einkaufspause. Ja? Wenn das 44 Millionen Kunden tun würden, würde Amazon sehr schnell reagieren. Ich fordere eigentlich von uns Konsumenten auf, uns mal bewusst und klar zu machen, in welche Richtung das alles läuft.
Nach allem, was wir jetzt von dir gehört haben, über sozusagen die Gefahren, die Amazon und ähnliche Unternehmen mit sich bringen, skizziere uns doch mal eine Exit-Strategie. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Einerseits wollen wir gerne schnell alles kaufen, andererseits wissen wir, da geben wir nicht nur unsere Daten preis, sondern wir schaffen auch so eine quasi Digital-Diktatur, der wir uns da irgendwie ganz freiwillig und mit allem, was wir haben, unterwerfen.
Die erste Exit-Strategie, mal ein Bewusstsein herstellen dafür, was da alles auch in eine ganz falsche Richtung läuft, die wir uns, glaube ich, alle nicht wünschen. Punkt 2 wäre für mich, dass wir Bürger, also als bewusste Konsumenten, auch den entsprechenden Druck auf die Politik ausüben und dann mal darüber reden, ob diese Monokulturen, die sich daraus bildet, die Marktdominanz von Unternehmen wie Amazon oder Facebook oder Google, ob wir das wirklich wollen und ob das okay ist, dass die letztlich alles über unser Leben in Echtzeit, jederzeit wissen. Auch Teil der Exit-Strategie, wir müssen mal über unser Konsumverhalten nachdenken, ob dieses immer alles sofort haben müssen, tatsächlich so schlau ist.
Also, Appell an uns alle, mal nachdenken über das eigene Konsumverhalten, ob man es dann ändert, hängt sicher auch vom eigenen Willen ab.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Sonntag, 20.15 Uhr und ihr sitzt mit euren Partnerinnen oder Partnern vor der Glotze und euch plagt ein kleines Hungerchen. Das Problem, euer Kühlschrank ist leer, aber hey, euer PayPal-Konto ist noch nicht überzogen. Also einfache Lösung, den Lieferdienst irgendwie kontaktieren. Problem dabei, dann reicht ihr eure Probleme einfach nur weiter an die anderen. Warum? Darüber haben wir mit Christian Zopf gesprochen. Er ist Student aus Berlin. Er hat mal 3 Monate bei Lieferando gearbeitet auf 450-Euro-Basis und er sagt, um den Job überhaupt machen zu können, muss man erstmal ein bisschen Geld ausgeben.
Das heißt, man muss quasi erstmal in Vorkasse gehen, bevor man dort anfängt zu arbeiten.
Darf ich kurz fragen, ist das gute Kleidung? Ist die irgendwie wasserdicht oder ist das einfach nur gebrandet, also mit dem Logo der Firma drauf und Ende?
Also es gab eine Regenhose, die hat quasi ihren Zweck erfüllt. Die Jacke, die ich bekommen habe, ich hatte so im Spätsommer angefangen, da war es ein bisschen zu warm noch mit der Jacke. Als es geregnet hat, war die leider nicht ganz so regendicht. Ja, also ich musste auf jeden Fall auch noch weitere Klamotten dazu kaufen, die fahrertauglich sind, sowas wie T-Shirts und lange Radlerhosen zum Drunterziehen.
Okay, und wie kommt man dann an die Schichten? Läuft das über eine App oder wird man angerufen?
Genau, es gibt eine App, die sozusagen auch im Browser funktioniert und da kann man dann immer für die folgende Kalenderwoche eintragen, die Zeiten, an denen man verfügbar ist und dann gibt es so einen Stichtag, an dem die Schichten dann verteilt werden und dann bekommt man eine Mail oder kann es dann in der App sehen, wie man nächste Woche arbeitet.
Mhm. Im Vergleich zu anderen Nebenjobs war das alles unkompliziert und okay, wie die mit euch umgegangen sind?
Also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe bei Lieferando, da würde ich sagen schon. Also wir konnten als Fahrer auch immer während unserer Schicht anrufen in so einem Callcenter und da dann sagen, sowas wie das Restaurant braucht länger oder ich hatte einen Unfall oder einen Platten. Und da wurde dann auch ohne groß zu diskutieren irgendwie eine Lösung gefunden, die jetzt auch in meinem Interesse war. Genau, aber also ich habe mich jetzt auch mit anderen Fahrern unterhalten, vor allem von Foodora und Deliveroo, weil das waren die Fahrer, die ich eher getroffen habe als die von Lieferando. Also ich habe tatsächlich sehr wenig Fahrer von Lieferando getroffen.
Sieht man auch kaum auf den Straßen, selbst genau. In einer Stadt wie Berlin.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass Lieferando viel auch noch mit Autos ausliefert. Mhm. Und genau dann so im Gespräch auch mit anderen Kollegen hat man dann schon auch erfahren, dass es da irgendwie Probleme gibt, dass irgendwie Fahrer auf ihr Geld warten müssen oder zu wenig kriegen, so eine Geschichte. Mhm.
Wie war dein Umgang mit dem Wetter? Das spielt ja durchaus eine Rolle, wenn man da draußen ist. Anders als bei anderen Jobs kann man sich dem ja nicht entziehen.
Größtenteils hatte ich Glück. Ich habe ja nicht so viele Stunden gearbeitet und habe meistens gute Tage erwischt. Es gab aber auch Tage, wo es halt die ganze Zeit geschüttet hat. Und also auch wenn man da Regenklamotten anhat und auch noch seine eigenen regenfesten Sachen mitbringt, ist man spätestens nach einer halben Stunde halt total durch.
Und was denkst du dann in dem Augenblick oder hast du gedacht in dem Augenblick? Abbrechen geht ja wahrscheinlich nicht, oder?
Ich dachte, okay, ich kann halt anrufen und sagen, ich habe einen Platten oder sowas, wenn ich keinen Bock mehr habe. Was halt aber auch heißt, dass dann die Schicht quasi beendet ist und ich dann natürlich auch die Kohle nicht kriege. Das heißt, ich müsste die Schicht dann, wenn ich irgendwie auf mein Geld kommen will, irgendwann anders nachholen.
Wenn du bei so einem Wetter raus musst, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, gerade Sonntag 20.15 Uhr ist, glaube ich, so eine Primetime, wo ganz viele Leute ja bestellen. Was ging dir da durch den Kopf, wenn du an die Wohnungs- oder Haustüren gekommen bist?
Ja, es ist natürlich schon ärgerlich, wenn man wenig Trinkgeld bekommt. Aber im Großen und Ganzen denkt man da halt nicht viel drüber nach. Man denkt ja so, ja, okay, dann halt nicht so. Tschüss.
Also bist
meistens sieht man die Leute ja nicht wieder. Klar freut man sich auch, wenn es Trinkgeld gibt, auf jeden Fall so. Ich bin eher dann genervt gewesen von so Leuten, die dann irgendwie, wenn man 2 Minuten zu spät war, da standen und dann irgendwie noch so einen Kommentar gedrückt haben, wo ich mir denke, so, ja, okay, ist halt Sonntagabend so.
Andere wollen länger. Auch was.
Ja.
Ja, okay. Was war dein lustigstes oder skurrilstes Erlebnis, was du hattest bei deinen Touren?
Ich bin einmal, es war auch an einem Sonntag, in so einer After-Hour gelandet. Also Leute, die quasi
druff waren?
Ja, auf jeden Fall druff waren. Ja. Anscheinend auch aus dem Club kamen und im Hintergrund hat irgendwie noch der Techno gewummert und die Tür ging so einen Spalt weit auf und die Leute haben so ganz vorsichtig hinter dem Spalt hervorgelugt so und waren so, okay, ja, gebe ich hier das Essen, hier, zack. Und die haben dann auch sogar 8 Euro Trinkgeld gegeben, was ganz nice war.
Oh, Christian Zopf, Student aus Berlin, ehemaliger Lieferfahrer bei Lieferando, hat uns erklärt, was an dem Job gut und was eher nicht so gut war. Zum Beispiel, dass man für Regen gar keine taugliche Kleidung gestellt bekommt und dass man halt auch nicht wirklich viel verdient.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Kemerovo. Schnee fällt in Russland viel, aber nicht immer bleibt er weiß und ansehnlich. In der Kleinstadt Myski im sibirischen Kohlerevier Kusbas haben städtische Angestellte deshalb einen Rodelhügel aus schmutzigem Schnee mit weißer Farbe angepinselt. Bekannt wurden die Malerarbeiten, als eine Einwohnerin ein Video ins Netz stellte, auf dem zu sehen ist, wie die Farbe des Schnees an ihren Händen kleben bleibt. Bürgermeister Dmitri Ivanov entschuldigte sich am Mittwoch und ordnete an, die Farbe zu entfernen. Ich halte mich mit Kommentaren zu den professionellen Qualitäten dieser Arbeiter zurück, sagte er der Agentur Interfax. Der für die Rodelanlage zuständige Mitarbeiter sei abgemahnt worden.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.